Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Wer seinen Führerschein machen möchte, der muss bei der Theorieprüfung unter anderem folgende Frage beantworten. Ihr Kraftfahrzeug verliert etwas Öl. Wie viel Trinkwasser kann bereits durch einen Tropfen Öl ungenießbar werden? 1 Liter, 50 Liter oder 600 Liter? Tja, und hätten Sie es gewusst? Die Antwort ist tatsächlich 600 Liter. Bei uns geht es gleich um einen Störfall in einer Shell-Raffinerie in Köln, bei dem bis zu 400 Tonnen Öl in Boden und Grundwasser gelaufen sind. Außerdem geht es gleich noch um Insekten als Lebensmittel der Zukunft und um Gleitschirmfliegen im Einklang mit der Natur. Und im Verbrauchertipp schauen wir auf Steuerspartipps rund um den Haushalt. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Die Menschen im Kölner Süden sind, man kann es fast so sagen, Kummer gewohnt. Denn immer mal wieder ist dort in der großen Shell-Erdölraffinerie in der Vergangenheit ist es zu Störfällen gekommen. Vor 8 Jahren wurde bekannt, dass in der Raffinerie rund 1 Million Liter Kerosin ins Erdreich und ins Grundwasser gelaufen sind. Im April wurde ein neuer Störfall in einem anderen Werksteil entdeckt und jetzt ist klar, es sind wieder unfassbare Mengen Öl ausgelaufen in Boden und in Boden und Grundwasser gesickert. Oliver Köhler berichtet.
In dem Fall geht es um ein etwa 5 Meter langes Stück Pipeline, das führt unter einer Werkstraße hindurch. Die mehr als 50 Jahre alte Pipeline ist von einem Mantelrohr umgeben, das soll die Ölleitung vor Beschädigungen schützen. Doch offenbar war das Mantelrohr bei Bauarbeiten an der Werkstraße beschädigt worden, sagt Raffineriedirektor Marco Richrath.
Als während des Betriebs unsere Betriebsmannschaft gesehen hat, dass an dem Mantelrohr an einem Ende eine Produktmenge austritt, hat man sofort richtig reagiert, die Leitung außer Betrieb genommen und entleert.
Doch erst 8 Monate später, im April dieses Jahres, fand ein Laborant in einem Grundwasserbrunnen auf dem Raffineriegelände Ölrückstände. Die stillgelegte Pipeline wurde daraufhin genauer untersucht. Ergebnis, sie war durchgerostet, hatte ein Loch, gerade mal 1,5 Millimeter groß. Erst jetzt haben Gutachter herausgefunden, das winzige Loch hat schwerwiegende Folgen. Denn Shell hatte das Leck in der Leitung offenbar über Monate nicht bemerkt. So konnten laut Gutachter bis zu 390 Tonnen Öl ins Erdreich sickern. Das entspricht immerhin der Ladung von mehr als 40 Tanklastern. Warum Shell das nicht gemerkt hat, muss nun dringend aufgeklärt werden, fordert der Umweltverband BUND. Der Wasserexperte des BUND, Paul Kröfges, kritisiert, dass Shell ältere Pipelines nicht mit modernen Sicherheitssystemen überwacht.
Shell hätte in dieser Hinsicht vorbeugen müssen und auch gerade bei alten Leitungen entsprechende Systeme nachrüsten müssen und die Kontrolle und die Intervalle der Untersuchungen erheblich verkürzen und verschärfen müssen.
Laut Shell soll die Pipeline zuletzt im Jahr 2016 von einem Gutachter überprüft worden sein. Die Rohrleitung hat kein automatisches Leckerkennungssystem und Shell hat offenbar auch nicht überprüft, ob die Mengen Öl, die in die Leitung gepumpt wurden, am anderen Ende auch tatsächlich ankamen. Solche Messungen hätten in dem Fall auch nichts genützt, sagt Raffineriedirektor Marco Richrath.
Die Schwierigkeit hierbei ist, wenn wir über ein winziges Loch sprechen und über einen langen Zeitraum, dann ist sie sehr, sehr schwierig mit reiner Messtechnik für Menge zu erfassen. Dafür haben wir wiederum andere Inspektionsintervalle, wo solche Dinge im Normalfall auch rechtzeitig erkannt werden.
Die nächste vorgeschriebene Inspektion der Pipeline war aber erst im kommenden Jahr fällig. Folge, das Leck wurde lange Zeit nicht entdeckt. Genau so war das auch vor 8 Jahren im südlichen Teil der Raffinerie. Damals waren 1 Million Liter Flugbenzin aus einem winzigen Riss in einer Pipeline ausgelaufen. Unter Kölns Nachbarstadt Wesseling war ein unterirdischer Kerosinsee entstanden. Auch damals hatte Shell offenbar über Monate hinweg nicht gemerkt, dass riesige Mengen ins Erdreich sickerten. Nach dem Skandal um den Kerosinsee hatte Shell versprochen, viel Geld in die Sicherheit der Pipelines zu investieren und gefährliche Stellen im Leitungsnetz zu beseitigen. Mit einem Sicherheitsgutachten hatte die nordrhein-westfälische Landesregierung Shell verpflichtet, Pipelines gründlicher zu überwachen. Die Umweltverbände wollen jetzt wissen, ob Shell sich an die Vorgaben des Sicherheitsgutachtens gehalten hat, sagt BUND-Experte Paul Kröfges.
Von daher sind wir sehr daran interessiert, was die weitere Untersuchung dieses Falles ergibt und werden da ganz genau hinschauen und schauen, ob hier Empfehlungen aus dem Sicherheitsgutachten beachtet, umgesetzt und eben entsprechende Konsequenzen gezogen worden sind.
Der jetzt entstandene unterirdische Ölsee von Köln-Godorf soll sich laut Shell nur unter dem Raffineriegelände ausgebreitet haben. Grundstücke von Nachbarn seien diesmal nicht betroffen. Shell hat nach eigenen Angaben bereits begonnen, Öl aus dem Grundwasser abzupumpen. Raffineriedirektor Marco Richrath.
Dazu haben wir zunächst Grundwasserpumpen eingeschaltet, wodurch der Grundwasserspiegel örtlich abgesenkt wird. Dadurch entsteht ein sogenannter Absenktrichter, in dem sich die Ölphase sammelt, woraus sie dann gezielt abgepumpt und entsorgt werden kann.
Die Kölner Bezirksregierung muss nun klären, ob Shell sich im Fall der durchgerosteten Pipeline an alle Sicherheitsvorschriften gehalten hat. Auch die Umweltverbände fordern Einsicht in Akten. Sie wollen wissen, ob die Aufsichtsbehörden Shell in den vergangenen Jahren gründlich genug kontrolliert haben. Und die Umweltschützer wollen erreichen, dass Shell mehr für die Sicherheit in der Raffinerie unternimmt.
Oliver Köhler war das über einen Ölunfall in der Kölner Shell-Raffinerie. Wer einen Apfel oder eine Pflaume vom Baum pflückt, der schaut in der Regel ganz genau hin, bevor er reinbeißt. Schließlich möchte man ja nicht versehentlich einen Apfel oder eine Pflaume mit Wurm erwischen, denn Insekten, naja, die sind schon irgendwie eklig, oder? Dabei könnten Insekten auch wertvolle Nahrungsmittel sein. Darüber habe ich mit dem Potsdamer Ernährungswissenschaftler Florian Schweigert gesprochen. Er hat gerade ein Buch über Insekten als Lebensmittel der Zukunft veröffentlicht. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, woher eigentlich dieser Ekel vor Insekten kommt.
Lassen Sie mich einen Schritt historisch zurückgehen. Auch in Europa wurden früher Insekten gegessen. Denken Sie an Maikäfersuppe. In Italien wurden auch Käfer und andere Insekten als Nahrungsmittel genommen. Allerdings gibt es halt in Europa deutlich weniger essbare Insekten, als das in Asien und Afrika der Fall ist, wo wir, wenn wir es zusammenzählen, etwa 2000 verschiedene Insektenarten haben. Der Grundekel kommt sehr wahrscheinlich daher, dass letztendlich Insekten immer mit etwas in Verbindung gebracht werden, was dem Menschen schadet. Denken Sie an die biblische Plage der Heuschrecken, denken Sie an die Stechmücken, denken Sie an die Fliegen, die auf dem Rinderdung sitzen. All das nehmen wir wahr als eklig und deswegen wollen wir die Tiere, die sich so verhalten, nicht essen. Das stimmt aber für die meisten Insekten nicht. Die meisten Insekten sind Pflanzenfresser und ernähren sich wirklich auf sehr gute Art und Weise und können auch eine gute Ernährungsgrundlage für den Menschen sein.
In Deutschland gibt es ja bisher nur sehr, sehr wenige Lebensmittel, die irgendwie Insekten enthalten. Manchmal sieht man das vielleicht irgendwie auf Wochen- oder Weihnachtsmärkten als besondere Attraktion. Und neulich habe ich tatsächlich zum ersten Mal Insektenriegel im Supermarkt bei uns gesehen. Glauben Sie wirklich, dass sich Insekten als Lebensmittel auch in Deutschland durchsetzen könnten?
Die Frage ist, in welcher Form. Man kann ja aus Insekten Halbfertigprodukte produzieren, wie Insektenmehle, Insektenöle. Und diese können als Rohstoffe in die Lebensmittel so eingebracht werden, dass wir am Schluss gar nicht mehr sehen, dass die Grundlage für das Brot oder für die Nudeln letztendlich Insektenmehle sind. Und ich gehe davon aus, und wir sehen das auch, es werden zurzeit Riesenfarmanlagen für Mehlwürmer und für Soldatenfliegen und andere Insekten gebaut, dass wir in absehbarer Zukunft in der Tat zunehmend Produkte auf dem Markt finden, die Insektenprodukte enthalten. Nicht die herausfordernden Ekelprodukte oder ich möchte einen Lutscher mit einer Grille drin haben. Sowas hat mehr Unterhaltungswert, aber das andere wird Bestandteil unserer Ernährung werden. Das ist meine Meinung. In den nächsten 10, 15 Jahren wird das selbstverständlich sein.
Und Sie denken nicht, dass das, ich sag mal, ähnliche Abwehrreaktionen wie Gentechnik in Lebensmitteln hervorruft?
Wir sprechen ja hier nicht von irgendwelchen manipulativen Veränderungen von Organismen, sondern wir sprechen hier von in der Natur vorkommenden Lebewesen.
Ja, aber wir hatten ja schon gesagt, in Deutschland ist durchaus auch relativ verbreitet dieser Ekel vor Insekten.
Also als wir in den 80er Jahren Sushi anfingen zu essen, war das eklig. Wer isst rohen Fisch? Heute ist es zur Delikatesse oder auch schon zur Massenware geworden. Also ich glaube, das ist mehr so eine wandelnde Einstellung. Und wenn man so Verbraucherbefragungen sieht, ist die Akzeptanz auch eine Altersfrage natürlich. Junge Leute probieren das, merken merken, das ist kein Unterschied, merken, hier können Sie vielleicht einen Beitrag zur Umwelt leisten über eine Änderung der Verzehrsgewohnheiten. Das, glaube ich, wird mit der Veränderung unserer Gesellschaft einen Stellenwert einnehmen.
Jetzt haben Sie die Umweltaspekte gerade angesprochen. Was spricht denn für Insekten als Lebensmittellieferant?
Also grundsätzlich haben sie eine extrem hohe und effiziente Futterverwertung. Also das ist die Zahl, wie viel Kilogramm frisst das Tier oder isst das Tier, um ein Kilogramm Produkt, Fleisch oder Lebenprodukt zu produzieren. Da sind Insekten extrem effizient, so effizient wie Hühner. Aber der große Vorteil ist bei den Insekten, Mehlwurm kann ich 100% des Mehlwurmes essen. Beim Geflügel muss ich einen Großteil des Huhns als Knochen, als Abfälle entsorgen, während der Mehlwurm zu 100% verzehrbar ist. Er braucht weniger Wasser auf ein Kilogramm und er braucht weniger Landfläche. Also es spricht vieles dafür, dass man Mehlwürmer als Beispiel oder Grillen als Zucht und Großproduktion einsetzen kann.
Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass Sie auch selber Insekten in Ihrem Keller angebaut haben. Mehlwürmer, wie kompliziert muss ich mir das denn vorstellen?
Die größte Herausforderung ist, Ihre Familie, Ihre Gattin oder Ihren Mann, wenn Sie es machen, zu überzeugen, dass man sowas im Keller aufbauen könnte. Es ist nicht so kompliziert. Sie brauchen Plastikwannen, bestellen sich Mehlwürmer aus dem Internet oder aus der Zoohandlung und dann lassen Sie sich die Mehlwürmer weiterentwickeln zur Verpuppung. Dann werden sie zu Mehlkäfern. Die Mehlkäfer legen Eier ab. Das muss man in getrennten Wannen tun, damit sie sich nicht kannibalisieren und gegenseitig auffressen. Und dann züchtet man die Würmer und füttert sie auf Mehl und Kleie, gibt ihnen dann noch feuchtes Obst dazu, um ihren Wasserbedarf zu decken. Und dann kann man das Ganze im Prinzip ernten und kann die Mehlwürmer dann auch verspeisen.
Und wie aufwendig ist das? Wie viel Zeit muss man da so pro Tag reinstecken?
Also ich würde sagen, man kriegt natürlich eine gewisse Routine, man muss aber sehr viel die Würmer sortieren in die verschiedenen Altersabschnitte, muss Tote von Lebenden sortieren. Also man braucht eine halbe bis eine Stunde am Tag, um dann am Ende vielleicht mal so alle Monate ein Kilogramm Würmer zu ernten.
Und was haben Sie dann damit gemacht? Haben Sie die irgendwie gemahlen oder?
Die wurden dann weiterverarbeitet zu verschiedenen Produkten. Das habe ich ja im Buch auch die verschiedenen Rezepte. Mein Lieblingsrezept ist immer noch der Müsliriegel. Das finde ich auch ist eine ganz leckere Sache.
Nun haben Sie jetzt beschrieben, das ist schon relativ aufwendig, man muss da viel sortieren. Lässt sich denn wirklich diese Insektenzucht im großen Stil skalieren, dass man damit im Zweifelsfall auch die Welt ernähren kann? Das ist ja schon noch was anderes, als ob man als Delikatesse irgendwelche Grillen irgendwie verkauft.
Ja, da sprechen Sie natürlich einen wesentlichen Punkt an, die das gesamte Konzept als Alternative zu tierischem Eiweiß basiert natürlich darauf, dass diese Tiere gezüchtet, im großen Maßstab gezüchtet werden können. Durch Wildfänge allein oder kleinmaßstäblich lässt sich das in keiner Weise befriedigen.
Das ist bisher tatsächlich so, dass der größte Teil der Insekten in der Wildnis gefangen wird, haben Sie geschrieben, ja?
Es werden Insekten in der Wildnis gefangen, aber es werden zunehmend auch kleine Zuchten. Thailand hat das, Afrika baut das auf als Zuchten für spezifische Insekten. Und Mehlwürmer kommen natürlich und Grillen kommen fast alle heutzutage aus Zuchten heran. Und es werden heute enorme Investitionen getätigt, um große Anlagen zu machen, die bis zu 5 Tonnen pro Tag produzieren können. Dann sind die Sortierungsvorgänge automatisiert, die Fütterungsvorgänge automatisiert. Und mit dieser Automatisierung kriegt man dann auch die richtige Kosten-Preisrelation hin. Heutzutage kostet ungefähr ein Kilo Protein aus Insekten noch 300 Euro und ein Kilo Protein aus Rind kostet 30 Euro. Daran kann man ungefähr sehen, wo das Akzeptanzproblem noch liegt. Das ist auch ein Preisproblem.
Der Ernährungswissenschaftler Florian Schweigert von der Universität Potsdam und sein neues Buch Insektenessen ist gerade frisch im CH Beck Verlag erschienen und kostet 12,95 Euro. Das nächste Thema, der Traum vom Fliegen, der ist vermutlich fast so alt wie die Menschheit selbst. Vielleicht findet das Gleitschirmfliegen auch deshalb immer mehr Freunde in Deutschland. Sie starten in der Regel auf einem Berg und haben dann beim Flug spektakuläre Ausblicke auf die Natur. Das Problem dabei, nicht selten stören die Sportler dabei auch bedrohte Tierarten. Für unsere kleine Serie über das Spannungsfeld von Outdoor-Sport und Naturschutz hat mein Kollege Tobias Krone ein Projekt besucht, das Gleitschirmflieger für Steinadler sensibilisieren will.
Es ist schwül auf der Wiese am Dorfrand von Aschau. Den steilen Felsen der Kampenwand steht wie so oft in diesem durchwachsenen Sommer eine bedrohlich dunkle Wolkenwand gegenüber. Deshalb ist heute an Fliegen nicht zu denken.
Wenn man bei Bedingungen fliegt, die kritisch sind, ein Gewitter kommt an oder starker Wind, dann wird es gefährlicher und dann nichts wie runter.
Björn Klaassen ist der Umweltbeauftragte beim Deutschen Hängegleiterverband, kurz DHV. Er steht mit mehreren eingefleischten GleitschirmfliegerInnen, alle aus der Gegend stammend, auf der Wiese, die ihnen hier als Landeplatz dient. Ein bisschen sehnsüchtig schauen sie über die bewaldeten, steilen Hänge, die aufragenden Felsenkegel, die bei gutem Wetter von bunten Gleitschirmen umschwärmt sind.
Das sind dann schon möglicherweise 100 bis 150 Starts an einem Tag. Das heißt also, die fahren dann mit der Gondel hoch. Manchmal fährt auch ein Pilot 2-3 Mal hoch. Manchmal ist die Flugschule auch mit dabei. Die fliegen einfach nur starten, landen und üben das Fliegen. Üben, starten, landen, das ist das Wichtigste ist.
Andrea Dorsch vom lokalen Verein kennt diese Tage, wo oben zwischen Bergstation und Kuhwiese die PilotInnen ihren Gurt umlegen, ihren Gleitschirm aus dem Rucksack holen und unweit der Absprungkante der Kampenwand die 25 Quadratmeter Stoff sorgsam auslegen. Dann nehmen sie Anlauf, schwingen sich mit ihrem aufgeblähten Schirm in die Luft und segeln über die Kante hinweg, wortwörtlich ins Blaue. Und machen sich auf die Suche nach guten thermischen Aufwinden. Dabei hilft Abgucken von der Tierwelt. Denn ein Greifvogel wie der Steinadler bewegt sich ganz ähnlich durch die Luft, weiß der Naturschützer vom Nationalpark Berchtesgaden, Jochen Grab.
Das ist ein großer Vogel mit deutlich über 2 Meter Spannweite. Von daher, jedes Wildtier versucht sehr energiesparend durch seinen Lebensraum zu kommen. Und das macht der Steinadler ganz genauso und sucht da gezielt bestimmte Thermikgebiete in dem Lebensraum auf. Also genauso wie es auch Natursportler machen, speziell eben auch Gleitschirm- und Drachenflieger. Und der Adler sucht es auch auf und versucht da Aufwind, Höhe zu gewinnen im Aufwind und dann eben energiesparend in einen anderen Revierteil gleiten zu können.
Und so kommt es dann zu Begegnungen.
Da zeigen manchmal die Vögel auch den Aufwind. Man schraubt sich zusammen nach oben. Also das ist meistens kein langer Zustand, so. Das sind meistens nur so kurze Begegnungen von eine Minute oder zwei, und dann fliegt er wieder weiter. Aber das ist für einen Gleitschirmflieger sicherlich das Schönste, was man so erleben kann. Also wirklich emotional.
Die Steinadler sind seit ein paar Jahrzehnten wieder in den Alpen unterwegs. Etwa 45 Brutpaare zählt man in Bayern. Und weil Adler alle paar Jahre einmal brüten, wollen sie dabei von niemandem gestört werden. Auch nicht von Menschen mit Gleitschirm.
Im Nationalpark haben wir da so Regelungen festgelegt, dass man wenigstens 500 Meter Abstand halten sollte zum Adlerhorst. Und das setzt natürlich voraus, dass man weiß, wo brütet der Adler überhaupt.
Also schult Jochen Grab die lokalen PilotInnen darin, Horste zu erkennen, sodass sie rund um die brütenden Adlerpaare von Mai bis Juni auf dem GPS Flugverbotszonen einrichten können. Da die Zahl der aktiven Gleitschirmflieger überschaubar und diese meist in irgendwelchen Gruppen oder Vereinen miteinander verbunden sind, wissen alle Bescheid und können einen Bogen um die Bruthorste fliegen. Dieses System klappe seit 25 Jahren gut, sagt der Naturschützer Jochen Grab. Die Philosophie des Nationalparks sei ohnehin aufzuklären, statt Verbote auszusprechen.
Störungen aus Unkenntnis ist die weit überwiegende Zahl der Dinge, die da vorkommen, die vielleicht dann sich auch störend eben auf bestimmte Schutzgüter, sprich auf bestimmte Tiere, auswirken können. Da ist der Steinadler natürlich eine Leiter, die auch stellvertretend für einen ganzen Lebensraum steht.
Rowdies gäbe es natürlich auch immer wieder im Luftsport. Doch anders als am Boden lässt sich hier wenig verheimlichen. Alle PilotInnen können durch den großen Schirm bestens beobachtet werden und verlieren bei Flugverstößen, wie jede andere Pilotin auch, ihre Lizenz. Zudem sei der Adlerschutz auch ein Selbstschutz. Björn Klaassen vom Verband.
Ist ja auch nicht schön, angegriffen zu werden. Das ist halt zwar ganz, ganz selten der Fall, aber wenn er den angreifen würde, dann würde er mit seinen Fängen in die Kappe des Gleitschirms gehen und dann hat man einen Riss im Segel. Das möchte man ja auch nicht.
Andrea Dorsch kennt hier jeden Horst im Umkreis der Kampenwand. Nicht jedes Jahr würden diese bebrütet. Auch in diesem Jahr ist wenig Adlerverkehr zu beobachten, obwohl sie es wegen des Lockdown-Flugverbots der Menschen sogar sehr ruhig gehabt hätten.
Der Adler hätte also durchaus Chancen gehabt, in aller Ruhe zu brüten. Nicht mal irgendwelche Rowdies wären unterwegs gewesen. Aber offenbar hatten die Adler auch Kontaktsperre, ich weiß nicht.
Der Beitrag von Tobias Krone über Gleitschirmfliegen mit Rücksicht auf die Natur.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer seine Steuererklärung für das vergangene Jahr noch nicht gemacht hat, der sollte sich langsam beeilen, denn kommenden Freitag am 31. Juli endet die Abgabefrist. Nur wer sich von einem Steuerberater oder von Lohnsteuerhilfevereinen beraten lässt, der hat noch etwas mehr Zeit, seine Belege zusammenzusuchen. Aber diese Sammelarbeit, die lohnt sich in den allermeisten Fällen. Durchschnittlich bekommen die Deutschen rund 1.000 Euro als Erstattung für zu viel gezahlte Lohnsteuer zurück. Wie sich beispielsweise mit sogenannten haushaltsnahen Dienstleistungen Steuern sparen lassen, dazu der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Unter dem Begriff haushaltsnahe Dienstleistungen fallen Arbeiten, die in der eigenen Wohnung, dem Haus oder dem dazugehörenden Grundstück ausgeführt werden. Vom Anstrich des Wohnzimmers bis zu Gartenarbeiten, sagt der Hattinger Steuerberater Michael Ortsesig.
So können Teile der Kosten für Arbeiten, die normalerweise Mitglieder des Haushalts ausführen würden, von der Steuer abgesetzt werden, wenn damit eine Firma oder ein Selbstständiger beauftragt wird.
Für Renovierungs- und Reparaturarbeiten sowie Modernisierungsmaßnahmen in den eigenen vier Wänden können Handwerkerrechnungen bis zu 6.000 Euro in der Steuererklärung angegeben werden. Berücksichtigt werden davon 20% der Lohnkosten, die sich steuermindernd auswirken, erklärt Steuerberater Michael Ortsesig an einem Beispiel.
Die Badrenovierung hat Lohnkosten verursacht von 5.000 Euro, die auch separat in Rechnung gestellt worden sind. Damit erreiche ich dann eine steuerliche Ersparnis von 20% von den 5.000 Euro, nämlich 1.000 Euro.
Ganz wichtig dabei ist, anerkannt werden nur die Arbeits- und Fahrtkosten inklusive Mehrwertsteuer, nicht aber die Materialkosten. Außerdem, betont Steuerberater Ortsesig, muss der Steuerpflichtige neben der Rechnung auch einen Nachweis für die Bezahlung vorlegen.
Das heißt, er muss diesen Betrag überwiesen haben auf das Konto des Handwerkers oder des haushaltsnahen Dienstleisters. Der Hintergrund ist hier ganz klar drin zu sehen, dass die Schwarzarbeit bekämpft werden soll.
Auch Haushaltshilfen lassen sich steuerlich geltend machen, und zwar bei einer Anstellung als Minijobber. Als monatlicher Lohn fallen dabei bis zu 450 Euro an. Arbeitgeber, die ihre Hilfe bei der Minijobzentrale angemeldet haben und die fällige Pauschalsteuer sowie Sozialversicherungsbeiträge zahlen, können auf diese Weise 20% von maximal 2.550 Euro als Steuerrabatt bekommen. Unter dem Strich kommen dabei bis zu 510 Euro heraus. Die Palette der haushaltsnahen Dienstleistungen fällt breiter aus, als vielen Steuerzahlern bekannt sein dürfte. Michael Ortsesig nennt als weiteres Beispiel etwa einen Polterabend, der im eigenen Haushalt stattfindet.
Für den ich dann einen Koch engagiere oder einen Catering-Service. Die Lohnkosten für den Koch oder den Catering-Service wären dann als haushaltsnahe Dienstleistung zu berücksichtigen.
Mieter können übrigens neben Handwerkerrechnung auch andere haushaltsnahe Dienstleistungen steuerlich absetzen, erläutert Steuerexperte Ortsesig.
Nämlich solche Dinge, die in der Nebenkostenabrechnung in Rechnung gestellt werden, wie zum Beispiel Hausmeister, Gärtner, Schornsteinfeger, Putzkräfte oder der Winterdienst.
Falls in der Nebenkostenabrechnung diese Posten nicht einzeln aufgeführt werden, sollten Mieter ihre Hausverwaltung um eine detaillierte Abrechnung bitten. Wenn Mietern die Nebenkostenabrechnung zum Zeitpunkt für die Abgabe der Steuererklärung für 2019 noch nicht vorliegen sollte, können Sie diese Kosten beim Finanzamt nachreichen. In einem solchen Fall kann selbst ein bereits ergangener Steuerbescheid nachträglich geändert werden.
Kosten rund um den Haushalt steuerlich absetzen, das war der Verbrauchertipp von Klaus Deuse und den können Sie nachhören im Internet unter www.deutschlandfunk.de, in unserer Mediathek oder in unserer DLF-Audiothek-App für Smartphones und Tabletcomputer. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Martin Zagatta mit den Informationen am Mittag. Und das war's dann für heute mit Umwelt und Verbraucher. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.